Hallo, hier ist Andi. Heute begrüße ich für Jetzt TV den Satsang-Lehrer Gaya Michael Zipf. Herzlich willkommen, Gaya.
Hi, Andi.
Toll, dass du dich zu diesem Interview bereit erklärt hast. Also meine erste Frage, die ich an dich habe, die wäre, kannst du mir mit deinen Worten, in deinen Worten schildern, um was es genau in deiner Botschaft, die du per Meetings und Einzelgesprächen vermittelst, geht?
Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach zu sagen. Es geht um Frieden. Es geht darum, selbst zu erkennen, dass das, wonach ich mich sehne, direkt hier ist. Und das zeige ich den Menschen, die daran Interesse haben, sowohl in Einzelsitzungen als auch in Gruppensatzungs. Und häufig sind wir so gestrickt, dass wir versuchen, irgendwie irgendwo hinzukommen und irgendwas zu erreichen. Und mein Ansatz ist, den Menschen zu zeigen, dass es wirklich gar nichts zu tun gibt und das, wonach sie sich sehen, tatsächlich zu verwirklichen.
Mhm. Ist denn irgendwas grundsätzlich verkehrt, irgendwas daran erreichen zu wollen? Also, wenn man ein Lied schreiben will oder irgendwie sowas?
Nee, es ist auf keinen Fall verkehrt, etwas erreichen zu wollen. Aber es ist schwierig, etwas erreichen zu wollen, was du schon längst erreicht hast. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du jetzt erreichen wolltest, dass du dich auf den Stuhl setzt, auf dem du gerade sitzt, dann kannst du das nie erreichen.
Ja.
Und wenn du quasi das versuchst, was viele Menschen versuchen, zum Beispiel ins Hier und Jetzt zu kommen, das können sie nie erreichen, weil sie schon längst da sind.
Also es geht ein bisschen offensichtlich mehr um Lebensglück, oder? Dabei?
Lebensglück wäre eine Nebenwirkung. Ne? Lebensglück.
Nein, viele suchen ja nach einem Glück sozusagen. Genau. Ich erreiche zum Beispiel, dass ich ein dicker Manager werde, dann mögen mich die Leute und dann habe ich es geschafft oder irgendwie sowas. Dann bin ich jemand, wie man ja auch manchmal sagt, so ich muss jemand, aus dir muss jemand was Rechtes werden.
Genau, das ist häufig unsere Idee, ne? Dass wir irgendwas tun müssten, um irgendetwas zu erreichen. Und gerade wenn wir dann die Erleuchtung suchen oder sowas in der Art, dann kommt dieses Streben sehr stark durch. Mhm. Und das frustriert die meisten Menschen. Und das ist genauso frustrierend wie du hast vorhin von Musik gesprochen oder so, wenn jemand quasi ein Instrument lernen will und kommt nicht weiter, dann ist das frustrierend, ja, wenn er einfach gut spielen will.
Ja, nur beim Lernen von einem Musikinstrument ist es ja sinnvoll zu üben. Aber irgendwie scheint es dann doch um was anderes zu gehen, das erreichen wollen, wovon du redest. Es sei denn natürlich, man möchte mit Musik jetzt ein Popstar werden, damit einen die Leute lieben oder so. Und macht es nicht der Musik wegen. Dann trifft es, glaube ich, auch in die Kategorie.
Ja. Schau, gute Gitarre, also wenn wir bei den Gitarristen oder Musiker bleiben, ein guter Gitarrist zum Beispiel, der kann sein A-Moll spielen, ja, und das kann er, das braucht er nicht mehr großartig üben. Ne? Mhm. Für den ist das Üben eher da drin, dass er neue Feinheiten entdeckt. Ja? Und so ähnlich ist es vielleicht bei dem Angebot, das ich den Menschen gebe, auch.
Ja.
Und es ist also auch eine Übung letztendlich, immer wieder sich dessen gewahr zu sein oder sich dessen bewusst zu sein. Ne? Das einmal bewusst zu bemerken, geht anstrengungslos. Und üben könnte es dann sein, sich dessen immer wieder bewusst zu sein.
Mhm.
Und es tatsächlich in ein Erleben zu bringen. Ne? Aber du hast gesprochen von Glück. Glück oder so, und häufig suchen Menschen Glück in irgendwas, ja, in Beruf oder in Beziehung oder so.
Mhm.
Und da suchen wir an der falschen Ecke sozusagen.
Aha, also so eine Vollständigkeit, die man sucht, um irgendwie sich angekommen zu fühlen, weil wenn du sagst, man will was erreichen, ist ja irgendwie so eine Art Ankommen gesucht, offenbar.
Ja, klar, wenn ich mein Glück in der Partnerschaft suche zum Beispiel.
Ja.
ist die Chance, wirklich glücklich zu sein, nicht so groß, ne? Weil die Partner kommen und gehen oder verändern sich oder ja.
Ja, oft haben wir es, dass das Filmende von einem Film ja ist, dass dann geheiratet wird und das scheint dann so irgendwie das Happy End zu sein.
Genau.
Und die Idee haben ja auch einige.
Genau.
Ja.
Und das ist Hollywood.
Und dann kommt das echte Leben und dann merkt man, dass das Leben nicht Hollywood ist.
Genau.
Was bedeutet denn in diesem Zusammenhang der Begriff Befreiung? Weil ich habe auch den Begriff Befreiung auf deiner Website gelesen, wenn ich mich nicht irre. Und kannst du das genau was dazu sagen?
Ja, ich weiß gar nicht, aber wenn du es da gelesen hast, wird es so wohl auch stehen. Befreiung. Das ist in meiner Sichtweise das Erkennen, dass das, was ich wirklich bin, nicht das ist, was ich erfahre. Und häufig ist da eine Verwechslung und man ist quasi wie gefangen in der Erfahrung, jemand zu sein, der noch irgendwie besser werden müsste oder anders. So, und das ist das, was den meisten Menschen irgendwie geschieht. Und damit das nicht mehr geschieht, das würde ich die Befreiung nennen. Also nicht mal rauszukommen aus diesem Muster, das wäre schon wieder zu viel, sondern einfach nur zu erkennen, dass dieses Muster nicht das ist, was du bist.
Das heißt also eigentlich so eher eine Befreiung von der Idee, dass du eingeschlossen bist. Oder dass du wohin kommen musst,
genau,
um vollständig zu sein.
Häufig haben wir ja die Idee, quasi in diesem Körper eingebunden zu sein oder eingeschlossen zu sein oder einfach dieser Körper zu sein.
Ja.
Und dann sind wir natürlich nicht frei, ne? Weil diese Körper müssen essen und die müssen trinken und die können nicht fliegen und was. Sie sind einfach so an viele physikalische Gesetze gebunden. Und wenn wir das glauben, dieser Körper zu sein, ist es immer verbunden mit Angst, mit Not, mit Problemen letztendlich.
Was würdest du eher sagen, dass wir sind, wenn wir jetzt nicht nur sagen, okay, wir sind nicht der Körper? Ich meine, der Körper ist ja trotzdem da, oder das, was wir den Körper bezeichnen, sagen wir mal so, ist ja trotzdem, findet ja irgendwie statt. Ich würde vielleicht weniger sagen, ist da wie ein Ding, als mehr findet statt.
Ja, findest du eigentlich, die ganze Welt findet statt. Ne?
Ja.
Und wenn du fragst, was ist denn das oder wie würdest du das bezeichnen, was wir sind, würde ich sagen, wir sind das, was diese Bewegung der Welt oder des Körpers oder das Stattfinden des Körpers bemerkt.
Mhm. Okay, also Bewusstsein sozusagen.
Man könnte es so nennen, ja. Man könnte es Bewusstsein nennen. Wobei Bewusstsein eher so ein irreführender Begriff ist, weil es gibt ein Bewusstsein, das ist auch wieder körpergebunden. Und aber dieses Bewusstsein meine ich nicht, weil das kann man natürlich verlieren. Ne, im Tiefschlaf oder im Koma oder sonst welchen Situationen.
Mhm.
Und von daher ist der Begriff Bewusstsein ein bisschen irreführend. Mhm. Weil wir alle die Erfahrung haben, dass wir es verlieren. Ne?
Ja, das heißt, das ist dann auch nur eine Vorstellung, vielleicht sogar mein Bewusstsein oder irgendwie so.
Genau. Ja, meins an sich ist schon eine Vorstellung. Ne? Egal was hinter dem Mein steht. Ja? Mein Körper, mein Leben, meine Gedanken oder meine Erfahrung. Gell?
Ja, nur das, was die Welt bemerkt, wenn du so willst, ist ja auch nicht wirklich getrennt von der Welt.
Nee.
Oder? Also es ist ja auf eine Art eins.
Also auf eine Art ist es eins und trotzdem ist es unterschiedlich.
Inwiefern?
Ja, weil das, was die Welt bemerkt, verändert sich nicht mit der Welt. Während die Welt sich ändert, ist das, was die Welt bemerkt, und vollkommen unabhängig von dieser Veränderung. Und daher in einem konstanten Zustand, wenn man so sagen will. Hier sind die Worte schwierig, Also die, alle Worte, die wir letztendlich dann benutzen, treffen den Nagel nicht genau auf den Kopf. Ne?
Okay, also wir reden hier praktisch von etwas, was eher dann vergänglich ist und dass eher das, was nicht vergänglich ist.
Das zumindest ist bis zu diesem Zeitpunkt hier
als Unterschied.
War es niemals abwesend.
Mhm. Okay. Das also sozusagen, bevor wir aufwachen, ist etwas anderes schon wach, das gar nicht schläft.
Richtig. Richtig.
Und das ist das, was wir sind.
Genau.
Sozusagen.
Genau.
Und ohne den nichts ist.
Genau. Und wenn wir das, genau. Mhm. Und wenn wir das erforschen sozusagen mit unserer Aufmerksamkeit, das, was da ist, bevor irgendwas anderes da ist, dann können wir vielleicht ganz schnell entdecken, dass da die Erfüllung der Sehnsucht liegt.
Okay, also das ist dann, weil es schon an sich erfüllt ist.
Genau.
Und dann ist also praktisch das Erfahren, dass etwas fehlt, ist eher so eine Art Spiel oder Erscheinung oder...
Das Erfahren, dass etwas fehlt, hängt mit einer Eigenschaft zusammen, mit einer menschlichen Eigenschaft oder mit einer Eigenschaft dieses Organismus hier. Ne? Dieser Organismus und das Gehirn kann das so spielen, dieses Spiel, ne? Dass ich hier bin und mir fehlt irgendwas. Ne?
Mhm. Okay. Und ist es richtig zu sagen, das, was, also wenn wir jetzt sagen, das, was auch was wach ist, auch wenn du schläfst, in Anführungsstrichen, ist das, was du bist, besteht da nicht auch die Gefahr, in Anführungsstrichen, dass das auch eine Identifikation wird? Ich bin also in Wirklichkeit Bewusstsein oder Sein, und dass das aber letztlich auch auf eine Art eine Identifikation sein kann?
Die Gefahr besteht immer.
Also dass vielleicht man dann auf einmal rumsitzt und sagt so, nein, ich bin Bewusstsein, ich bin nicht dieser Mensch oder so weiter, und dann kann man sich mit seinem Vater auf einmal nicht mehr unterhalten. Der Jeff Foster, auch ein Non-Dualitätslehrer, hat gesagt, dass er am Anfang, wo das realisiert wurde, war das zuerst so, und dann hat es sein Vater unheimlich schwer gehabt, mit ihm überhaupt reden zu können, weil er gefragt hat, wie geht's dir, wie war es gestern so, und er hat gesagt, gibt kein gestern, ich bin nicht Jeff. Aber das hatte ich dann mit der Zeit gelegt wohl, und das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu das zu personifizieren wieder, oder?
Auf das, der Art. Also alles, was du da beschrieben hast, oder was Jeff so schön beschrieben hat, klar, das kann alles passieren.
Ja.
Das sind alles, das Hirn spielt sich echt ein zurecht manchmal. Und kann dann sozusagen verleugnen die Erfahrung, die da ist.
Ja, das ist auch dann wieder so ein Trennungsspiel auf eine Art. Ne? Also nicht dies, also praktisch das hier, aber nicht das. Und das ist ja auch wieder so ein sehr allumfassend. Du weißt ja auch etwas hin, wo man in dem darauf hinweisen, sozusagen hier so ein paar Trennungskonstrukte aufbaut und letztlich aber allumfassend ist. Oder?
Richtig, richtig. Und dann wird sozusagen, wenn du dieses Beispiel von Jeff nennst, da ist ja dann quasi zu sagen, das eine wäre dann richtig und das andere ist falsch.
Richtig, ich bin nur das, aber das, genau. das hat nichts damit zu tun, genau. Und so. Das ist nur die Welt, die gibt es gar nicht.
Genau. Und da läuft ja schon wieder die Trennung sozusagen. Ne?
Ja.
Ist auch nur der liebe, gute Mind.
Das klingt alles, was du jetzt da beschreibst, so, als wenn es also wirklich von der Idee, in den Moment kommen zu müssen, mehr dahin geht, der Moment zu sein. Wenn man so will, in Anführungsstrichen, der Moment. Also.
Das zu erkennen, weil du kannst den Moment gar nicht sein, du bist es
ja. Ja, so, ja, natürlich, das ja, klar. Erkennen, ja, ja, das habe ich gemeint.
Ja,
also,
ja.
Es ist ja schon der Fall, genau. Dann. Ja,
ja, genau.
Und schön.
Wie soll ich mal sagen, für mich kam irgendwann dieser Begriff der Erleuchtung in mein Leben, ne? Und das hatte mich dann irgendwie interessiert. Ich weiß auch nicht mehr warum.
Interessant.
Es gab dann Menschen, die sagten, ja, was du suchst, ist die Erleuchtung. Und ich sage, was ist das? Wo gibt es das? Was muss ich tun?
Was muss ich tun? Genau, was kostet es? Ja. Wo muss ich hin, damit ich dann angekommen bin?
Genau. Bei der Leute. Und natürlich haben mir dann die Menschen die Antworten gegeben und haben gesagt, du musst nach Indien.
Oh je, was echt die Antwort? Ich dachte jetzt eher eine Antwort, wie du bist es schon, aber.
Nee, das waren ja nicht die Advaita Freaks, die mir das gesagt haben, sondern das waren Leute, die.
So eine Vorstellung hatten.
Quasi auch, wie würde ich mal sagen, Esoteriker, würde ich mal sagen. Ja, also Leute, die eine Vorstellung hatten von Erleuchtung, von Erwachen, von was es zu tun gibt und wo es das gibt und dass man zu indischen erleuchteten Meistern gehen müsste.
Echt? Okay, ja. Also eindeutig Inder auf jeden Fall.
Eindeutig Inder und auch nur besondere Inder. Und
ja, ich hatte hier in der Wohnung, in der ich wohne, Inder zu Gast, ganz viele, und ich habe mich mit denen unterhalten, aber in überraschender Weise sagt kaum jemand Advaita etwas oder Ramana Maharshi. Es ist im wenigsten irgendein Begriff tatsächlich, obwohl bei uns jetzt, dass gerade in der spirituellen Szene und sofort diese Namen fallen, wenn man Indien sagt. Interessant, ne? Ich dachte mir echt, das hätte dort eher einen größeren Kreis, der sozusagen, wo das bekannter ist. Überraschend.
Ja, die kannst du eher nach Shiva oder sowas fragen oder nach Ganesha oder sowas, ne? Das, da kommt mehr Zugang dazu. Aber,
Also dann ist meine nächste Frage. Was bedeutet eigentlich der Name Gaia und woher hast du ihn? Ist das auch so ein indischer Name irgendwie?
Nee, es ist nicht wirklich ein indischer Name, obwohl ich ihn in Indien tatsächlich bekommen habe. Ja. Auf meinem ersten, ich glaube, mein erster Indienbesuch war das, ja. Der Name bedeutet Erde. Und ich habe ja vorher schon erzählt, dass ich quasi dann auch nach Indien gefahren bin, um die Erleuchtung dann auch da irgendwie mal zu kriegen. Und zu der Zeit gab es auch einiges. Osho, Sannyasins und man weiß ja, die haben alle auch so einen indischen Namen angenommen, oder viele zumindest. Oder das gehörte zu dem Ritual dazu, einen Namen vom Meister anzunehmen und sollte helfen, das Alte loszulassen und das Neue zu leben. Und so kam das dann irgendwie auch auf mich zu, und die Frau, die mir damals diesen Namen gechannelt hat, mit der saß ich in Indien bei einem Morgen-Sonnenaufgang und wir haben meditiert, und auf einmal sagte sie, da kommt eine Botschaft für dich, und ich glaube, es ist ein Name, und willst du den haben?
Oh, wow.
Und ich habe gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich sagte so, ja, das bedeutet dann, wenn du das nimmst, dann gehen wir in eine Meister-Schüler-Beziehung ein, und dann habe ich gesagt, oh, das weiß ich nicht, das muss ich mir erstmal überlegen.
Oh, okay. Und warst du vorsichtig und nicht gleich heiß darauf, oh ja, jetzt kann es losgehen.
Ja, aber das wandelte sich dann auch, weil ich spürte auf einmal eine sehr starke positive Energie und sagte dann, ja, ich wusste zwar noch nichts über den Namen oder wie er wäre, aber ich spürte auf einmal, da kommt was, das fühlt sich sehr stimmig an, und schön. Ich habe dann ja gesagt.
Was resoniert sozusagen?
Also sagst du mal, was du und dann, sie waren so schamanisch drauf und sagte dann so, beim nächsten Vollmond machen wir ein Taufritual, und dann sage ich dir dann auch den Namen.
Ja, das hat aber immer, bei allem, was man sagen kann, von wegen, dass solche Reden und Übungen und alles Mögliche, was scheinbar irgendwo hinführt oder eine Reise ist, ja, ein bisschen irreführend ist, muss man aber auch sagen, dass es irgendwie einen gewissen Charme hat, oder? Es klingt spannend einfach. Ich finde, das klingt spannend. Oh ja, beim nächsten Vollmond, das, also klingt auf jeden Fall toll.
Ja.
So ein Abenteuer, wie ein gutes Buch, das du liest oder so. Ja. Eine Geschichte halt.
Ja, und diese Frau, die war auch, na, man sagt heute vielleicht sichtig oder feiner eingetunt. Und die hat schon irgendwie gemerkt, auch mit was ich mich zu der Zeit viel beschäftigt habe. Ich war nämlich damals viel mit dem Maya-Kalender und den plejadischen Channelings beschäftigt und Und da ist die Verbindung auch. Also man könnte sagen, der Name kommt tatsächlich von den Plejaden oder das hat sie da irgendwie aufgenommen.
Cool. Mhm. Schön. Und wie ging es dann weiter, wenn wir schon gerade bei deiner Sucher-Geschichte sind, die ich unheimlich spannend finde übrigens. Ich mag solche Geschichten, ja. Weil im Endeffekt ist das Witzige, weil ich, wenn ich irgendwie die Frage erzähle, die Geschichte und so, dann denke ich mir so, es geht nicht um die Geschichte. Ne? Das ist, aber es ist, ich kann verstehen, dass manche sie gerne hören, weil es kann sehr spannend klingen.
Stimmt, es geht nicht um die Geschichte, aber es ist eine Geschichte und manche hören sie gerne.
Ja, also wenn du noch ein bisschen darüber erzählen magst, finde ich es ganz spannend. Wie ist denn das dann gekommen, dass das dann klarer wurde oder was hast du erlebt?
Ja, also das, da habe ich dann tatsächlich den Namen bekommen, aber es hat mir nicht großartig weitergeholfen, es hat mir keine weitere Klärung gebracht. Was mir klar wurde, ist, dass diese Frau eigentlich auf dem Ego-Meistertrip war.
Oh, ja.
So, ich merkte dann, sie wollte mich dann sehr schnell benutzen als ihren Meisterschüler, der dann ihr Leute besorgt, die zu ihren Satsangs kommen und so.
Also sozusagen, du warst der Schüler, den sie gebraucht hat, um Meister zu sein.
So ungefähr, ja. So, und das habe ich dann Gott sei Dank relativ schnell bemerkt und merkte dann auch, dass bestimmte Fragen, die ich hatte, die konnte ich ihr nicht stellen. Die hat sie nicht beantworten können oder wollen und hat mich dann so abgeschoben auf die Art, sowas kannst du mich noch nicht fragen. Oh. Ich bin schon so und so lange auf dem Pfad, du fängst gerade erst an und so. Und dann habe ich gemerkt, nö, also die Nummer brauche ich überhaupt nicht.
Das ist interessant, weil es ja auch Menschen gibt, bei denen das völlig anders ist. Die freuen sich ja gerade gerade so wie, ui, jetzt habe ich endlich jemanden und meinen Meister und dann wird der angebetet gerade so.
Ja, gibt's auch, genau. Sieht man ja auch häufig in der Satzungsszene.
Ja, war bei dir dann so, ne, irgendwas stimmt da nicht. Ne?
Genau, das wurde mir klar, dann schön. Bin ich von Indien.
Das spart viel Zeit.
Ja. Naja, dann bin ich wieder nach Hause gefahren, sozusagen, irgendwann von Indien und zu Hause. Also da, zu der Zeit war La Gomera mein Zuhause, Kanarische Insel.
Da wohnt auch OVK.
Genau, ja. Genau, der wohnt da jetzt.
Die war Setu auch. Ja. Schön.
Mhm. Mhm. Genau, und da traf ich dann quasi meinen Meister.
Oh, okay.
Der kam hieß dann ja auch hin, der hieß, oder der heißt Isaac.
Isaac, das sagt mir irgendwas.
Isaac Shapiro.
Shapiro, oh ja, ja, da. Von dem, ich habe, das ist einer der wenigen, wo ich glaube ich wirklich noch nicht irgendwas gesehen habe von, aber den Namen habe ich immer wieder gehört.
Ja. Ja, und ich kann mich erinnern, ich sah dann seinen Kater hin, Satzang mit Isaac, und ich dachte schon, nee, also nee, Isaac oder Satzang habe ich eigentlich. Will ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr, habe ich keine Lust drauf. Ne?
Ich erinnere den Namen immer nur an Isaac Newton, der ja Mathematiker, ja.
Ja. Aber irgendwie bin ich dann doch hingegangen und ich glaube, das war dann der zweite Satz, nachdem ich, also als er fertig war, habe ich ihn mir mal zur Seite geholt und habe gefragt, ob ich mal kurz 10 Minuten mit ihm so sprechen kann, außerhalb des Satzangs. Und ja, und habe ihm gesagt, so, ich war in Indien, ich habe da einige sogenannte Erleuchtete gesehen und hatte das Gefühl, die haben mich alle auf eine falsche Spur geleitet. Also das ist jedenfalls nicht das, was ich mir ersehne. Und jetzt.
Da müssen die Worte von Isaac aber ein bisschen bei dir auch angekommen sein, damit du überhaupt dieses Vertrauen, von wegen dem werde ich jetzt mal zur Seite nehmen, hattest, oder?
Klar, das merkte ich gleich im ersten Satz, dann merkte ich, als er da saß und sprach, merkte ich, der hat was, das will ich auch. Ich wusste nicht, was es ist, aber der hat das will ich. Und dann, ich wusste auch, dass er das ist. Aber mein Mind hat natürlich gezweifelt, ne? Und hat dann ihn quasi auf die Probe gestellt und gefragt, bist du wirklich der? Bist du wirklich ein Erleuchteter? Bist du wirklich ein Meister? Bist du wirklich vielleicht sogar mein Meister, der mir Erleuchtung zeigen kann oder geben kann oder übermitteln kann?
Der, wo sich der Meister auflösen darf.
Doch, so weit war ich noch gar nicht.
Okay, gut. Aber ja, ja, okay. Ja. Du hast ihn beiseite genommen, du hast ihn das gefragt.
Ja. Und dann hat er mich ziemlich schnell gefragt, was denn die Erleuchtung ist. Dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Aber sag ich, du bist doch der Erleuchtete. Und dann sagt er, wie kommst du da drauf? Und dann sage ich, das habe ich gedacht. Du leitest dir Satzungs und dachte, du bist erleuchtet. Das ist das Denken. So. Was ist die Erleuchtung? Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Und dann hat er gesagt, wie willst du was finden, wenn du nicht weißt, was es ist? Und die Frage hat mich sehr wachgerüttelt.
Gute Frage.
Sehr gute Frage.
Sehr gute Frage, ja.
Und dann konnte ich gucken, was ich wirklich will. Diese Frage hat es sozusagen für mich eröffnet, nachzuschauen, wonach sehne ich mich eigentlich? Was ist das, was ich wirklich will? Was suche ich? Was suche ich eigentlich? Ich habe gemerkt, ich suche, aber was ist es? Und es hat mich einige Wochen oder Monate, ich weiß es nicht mehr genau, gekostet, täglicher Überprüfung, was suche ich? Und nach, was weiß ich, ein paar Monaten wusste ich es dann endlich und bin dann wieder hin zum Isaac, um ihm das zu sagen.
Ja, also du bist dann offensichtlich mit der Antwort, die dir kam, dann bist du hingegangen und dann, was hast du dann gesagt?
Ja, dann bin ich hingegangen und habe gesagt, so Isaac, jetzt weiß ich, was ich will, wonach ich mich wirklich sehne. Ich dachte, oh interessant, was ist das? Und dann habe ich gesagt, Frieden. Und dann sagte er, ja, das ist easy, das zeige ich dir, das ist überall hier. Und auf einmal macht es so Klick. Und dann war dieses Bemerken da, dass es tatsächlich hier ist und es nichts zu tun gibt, aber wirklich gar nichts. Das war so ein Klick, dieses Erkennen. Und da wusste ich für einen kurzen Moment, das ist das Ende. Das ist das Ende der Suche. Das war ein tiefes Erkennen. Und dann gingen die Gewohnheiten weiter. Ne? Also mein Verstand hat es natürlich nicht anerkannt. Ne?
Ja.
Und nach diesem Erlebnis war mir klar, so ich verbringe jetzt erstmal ein bisschen Zeit mit dem Isaac und bin ihm sozusagen gefolgt. Wo immer er hinreiste, da konntest du mich auch finden. Ich bin dann also einige Jahre mit Isaac durch Europa gereist und später auch dann noch andere Teile der Welt, um täglich in den Satsangs zu sitzen.
Cool. Wow.
Ja, so ist das passiert.
Hast du dich dann also auch angefreundet mit ihm zu sagen?
Ich habe mich angefreundet, das passierte später, also er war mir sehr freundschaftlich gesinnt und hat mich auch unterstützt, dass ich das machen konnte, weil ich hatte nämlich viel Geld und das ganze Reisen und Unterkommen und die ganzen Satzungs und all das hätte ich ja alles überhaupt nie bezahlen können. Also da hat er mich sehr, der hat dann irgendwann gemerkt, Mensch, ich bin da überall und ständig und dann hat er mich eben gefragt, ob ich zum Beispiel sein Auto immer dahin fahren will, wo er gerade ist, weil er ist meistens geflogen. Und dann konnte ich immer ein paar Leute mitnehmen und da ein bisschen Spritgeld kriegen und so.
Wow, das klingt ja richtig abenteuerlich. War es eine spannende Zeit?
Das war eine sehr spannende Zeit. Es war natürlich zu der Zeit so, dass Isaac jetzt auf einmal mein Meister war. Also ich habe ihn quasi auf dieses Meisterpodest gesetzt.
Vielleicht gerade deswegen, weil er von sich aus nicht diese Wirkung auf dich ausgeübt hat und das hat sich freier angefühlt und dadurch warst du eher bereit, ihn doch als solchen zu sehen, sozusagen.
Genau. Oder konnte man das so? So kann man das sagen. Ja, der wollte das nie und hat es auch nie in irgendeiner Form gespielt, dieses Meisterspiel. Aber ich habe ihn dazu gemacht. Für mich war es jetzt mein Meister. Und
ist bekannt. Kennt man. Und ich kenne es.
Das ging dann auch irgendwann zu Ende. Und dann, als das zu Ende ging, da waren wir dann wirklich Freunde.
Das ist das Schöne. Ja.
Und jetzt sind wir Freunde. Und es ist in meinem Herzen immer noch mein Meister. Und wir können uns einfach wunderbar begegnen und gegenseitig bereichern. Und das ist was Schönes. Ja.
Sehr schön. Gab es da noch irgendwelche sehr bedeutsamen oder scheinbar bedeutsamen Momente, bis du dann praktisch so weit warst, dass du gesagt hast, so, das gebe ich jetzt selber weiter?
Ja. Es gab dann ungefähr 2 Jahre bin ich da dann mit dem Isaac durch die Gegend. Dann gab es, bin ich die Länder gereist zu den verschiedenen Satsangs, und dann gab es die ersten Anfragen von Menschen, die mich gefragt haben, ob ich Satsangs halten möchte und ob ich, sie würden mir was organisieren und oder mal ein Retreat halten.
Das heißt, das kam anfänglich nicht von dir aus, sondern das kam eher von außen tatsächlich, die Frage, so, hey, würdest du nicht? Und
genau. Genau. Das kam eigentlich immer so von außen. Und dann war es so, dass ich irgendwann mal gesagt habe, okay. Und habe dann so ein paar Satsangs gehalten auf Gomera. Nachdem ich da von März bis September mit dem Isaac durch Europa gereist bin und dann wieder nach Gomera kam, hielt ich dann da Satsangs. Und dann kam irgendwie ein paar Wochen später ein anderer Satsang-Lehrer aus Neuseeland, glaube ich, oder Australien, nach Gomera. Und natürlich sind auch alle dann dahin getigert und ich auch, ne? Und dann merkte ich dann, so die Leute, die dann bei mir in den Satsangs waren, waren dann auch da, stellten ihnen die gleichen Fragen eigentlich wie mir. Die Antworten waren sehr ähnlich und ihm dankten sie und küssten ihm fast die Füße, und bei mir sind sie irgendwie immer in Widerstand gegangen.
Echt?
Und dann merkte ich auf einmal so, oh, da kam so in mir ein Groll hoch. Und
so bin ich denn anders als er? So ist
irgendwas, ja. Also ich merke dann auf einmal, ich will da noch was. Irgendwas will ich da. Ja. Ich will da Anerkennung oder Wertschätzung oder irgendwas.
Ja, ne? Ja.
Naja, das habe ich dann gesehen und habe das dann auch sofort gedroppt für mich wieder.
So, erstmal saß am Ende.
Genau, das waren eh nur 5, 6 Satsangs ungefähr, die ich da gehalten habe.
Aber bevor du jetzt weiter erzählst, habe ich kurz eine Zwischenfrage, weil du hattest ja dieses eine Erkennen, wo er gesagt hat, ha, ist doch überall, hast du erzählt, und wenn ich das jetzt so richtig verstehe, wäre das dann so, dass da praktisch dieses Erkennen war, und seitdem war irgendwie so ein fortschreitendes Entspannen hinein in das, in den Frieden hinein, in die Essenz oder wie auch immer wir es bezeichnen wollen, Worte sind da ja auch nur Etiketten.
Ja.
Okay, gut. Und dann kam es dazu, dass du dann gereist bist, und dann kam es halt mit diesen Satsangs, und okay, gut, dann sind wir jetzt da.
Dann habe ich das wieder gedroppt, bin weiter mit Isaac geblieben. Dann gab es irgendwann wieder Anfragen, und dann habe ich das mit dem Isaac damals auch besprochen. Und dann sagte er mir, also er sagte schon, ich sehe, du bist sehr still im Verstand und Leute können mit dir auch wirklich aufwachen. Aber ich sehe noch so eine kleine Gefahr, sagte er. Und zwar habe ich das Gefühl, wenn die Leute mit dir aufwachen, dann werden sie dankbar sein und werden das auf dich projizieren. Und ich glaube, du würdest es noch nehmen. Und wenn das der Fall ist, dann wirst du ganz schnell zu so einem Guru oder zu so einem Meister, der eine Rolle spielt, die nicht gut ist, sowohl für den Meister als auch für die Schüler sozusagen. Und weil ich dich mag, sagt er, würde ich dich gerne davor bewahren. Und wenn du mir traust, dann gebe ich dir ein Zeichen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es soweit. Und da habe ich gesagt, super, das ist das Beste, was mir passieren kann.
Also, aber es ist ja nicht grundsätzlich falsch, das anzunehmen, oder? Oder zu sagen, oh, danke, ja, freut mich, wenn es dich gefreut hat. Aber es gibt da wahrscheinlich einen Unterschied zwischen, oh ja, ich habe es wohl offensichtlich geschafft, dir zu helfen, oder irgendwie sowas, wo dann tatsächlich so ein bisschen das personifiziert wird, ich bin der Guru, der durch mich und so weiter, sondern, und das, aber das Einfache so, oh ja, es freut mich, dass es dich freut, ne? Schön, wenn es was für dich war.
Ja.
Andere kommen ja und sagen, es ist für sie nichts, und oh, schön, warum nicht? Also das ist ein, das eine ist ein Festhalten oder etwas daraus machen wohl eher, oder?
Ja. Das und dann muss ich dem Isaac, bin ich bis heute dankbar, dass er mich da gestoppt hat, und weil er es wirklich gesehen hat, dass das bei mir aktiv sein könnte. Und ja, da war ich froh, dass er mich noch abgehalten hat davon.
Das war wahrscheinlich der Grund auch, warum dich das in Groll versetzt hat, wenn die Leute mit Ablehnung reagiert haben, weil auch etwas sich eher bestätigt vielleicht fühlen wollte.
Genau.
Und dann war so ein bisschen so ein Selbstwert angeknackst, wenn das nicht der Fall war. Oder
genau.
So. Ja, damit genau. Das, was das Selbst ja auch ausmacht.
Genau.
Dass ich bin dieses Selbst und so. Ja.
Genau.
Ja, das kann schmerzen. Ne?
Ja, das kann schmerzen. Ja. Und wenn und ich will jetzt keine Namen nennen, aber auf der, in der Satsangszene gibt es einige von den Satsanglehrern, die da immer noch hängen.
Ja, gibt es sicherlich, keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall.
Irgendwann geschah es dann, dass Menschen mich gefragt haben, ob ich den Satsangs leiten möchte, sie würden mich einladen auf ihren Platz und ich brauchte gar nichts machen, einfach nur Satsangs halten. Und dann hat Isaac das irgendwann mitgekriegt und hat gesagt, so jetzt mach mal.
Also irgendwann hat er gemerkt, ach, da hat sich was herumgesetzt.
Ja, irgendwas. Irgendwie merkt er, okay, ich habe da kein eigenes Interesse mehr. Und das kommt jetzt einfach zu, auf mich zu, das Leben will es. Und
hast du dann gezweifelt oder hast du das recht gut annehmen können, als er das gesagt hat? Oder war bei dir doch noch ein Zweifel?
Nö, ich war froh, dass er seinen Segen dazu gegeben hat, sozusagen, und freute mich jetzt auf das neue Abenteuer. Und ich wollte es immer noch nicht. Es war also jetzt kein, dass ich gesagt habe, ja, das will ich.
Ja,
sondern es war eher so, am liebsten würde ich eigentlich immer mit dem Isaac weiterhin durch die Gegend reisen.
Ja,
das war einfach für mich so schön, bei ihm zu sein. Und das konnte ich ja dann nicht mehr so. Aber die Leute, die mich dann da eingeladen haben, haben gesagt, du kannst es ja einfach mal ein Jahr ausprobieren. Und wenn das nicht klappt, dann kannst du ja immer weiter mit dem Isaac reisen.
Ja, also gut, du warst halt skeptisch, und wie ist das dann weitergegangen?
Ja, dann waren die ersten Satsangs in Frankreich, und da haben Freunde von mir, ein Holländer, quasi einen Platz gehabt und wollten da so ein Satsang-Center aufziehen. Und ganz viele Leute haben gesagt, dass sie kommen wollen zu Gaias ersten Satsang. Ja, das wollen wir unbedingt erleben. Und Marianne hatte schon Panik, oh Gott, da kommen so viele Leute, es war wirklich in der Pampa in Frankreich, da konnte man also nicht hinfahren und dann abends nach dem Satsang noch wieder nach Hause, weil es war wirklich auf dem Land.
Ja.
Da mussten die Leute also übernachten und die hätten wir auch verköstigen müssen. Naja, aber dann war der erste Satsang und keiner kam. Und der zweite Satsang und keiner kam, der dritte und der vierte und der fünfte, und es dauerte, glaube ich.
Keiner kam!
Es waren quasi nur wir vier Leute, die da zusammen lebten.
Oh je, das war ein Reinfall.
Das war also ein heißes Feuer. Und dann so vielleicht nach zwei, drei Wochen, weiß nicht mehr genau, kamen dann die ersten Leute angetingelt. Und so ging es dann los. Und dann gab es irgendwann die ersten Einladungen nach Deutschland und Und so ist es bis heute weitergegangen.
Ja, nur offensichtlich, dass sich das wohl von dem Isaac ein bisschen getrennt hat, dann auch wieder, wie, oder? Oder begleitest du ihn immer noch ab und zu?
Wir treffen uns immer wieder, wir treffen uns jedes Jahr seit. Aber ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich so häufig da bin und da sein kann. Aber ich habe auch selbst in der Zeit, als ich dann in München gelebt habe, zumindest dort die Satsangs organisiert von Isaac. Und
ja. Na gut, okay, super. So viel zu deiner schönen Geschichte.
Ja, eine schöne Geschichte.
Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen mehr auf die Sache selber ein, wenn man so will. Und zwar, also du gibst Satsangs, aber auf der Seite habe ich interessanterweise gefunden, dass du geschrieben hast, dass du den Begriff Satsang eigentlich nicht so gerne verwendest und dass du wohl auch siehst, dass er gerne mal missbraucht wird, dass es da sozusagen zu so großen Meister- und Schülerbeziehungen kommt. Und du hast auch eben gerade schon erwähnt, in der Satsang-Szene scheinen mir doch einige eher so den Meister zu spielen. Kannst du dazu was sagen? Zu dieser Gefahr der Meister-Schüler-Beziehung?
Ja. Also erstmal ist es so, dass Satsang mit, sage ich mal, Samapan was anderes ist als Satsang mit Gaya und wieder was anderes als Satsang mit Maluka und wieder was anderes als Satsang mit Gangaji und wieder was anderes als Satsang mit Isaac. Und was ich gemerkt habe, ist, dass Menschen manchmal zu mir kamen und gesagt haben, ach Satsang, da war ich mal, das brauche ich nicht. Und dann habe ich gefragt, wo warst du denn da? Und dann haben sie mir erzählt und so. Okay. Und dann habe ich gemerkt, dass es eben unter den Begriff Satsang Angebote gibt, die in meinem Erachten mit Satsang gar nichts zu tun haben, so wie ich es sehe. Deswegen mag ich den Begriff eigentlich nicht so sehr. Das wäre so ähnlich wie Yoga oder sowas. Ne?
Ja, es gibt ja auch verschiedene Yoga-Arten, so. Neumodisch, aber dann auch ein traditioneller.
Richtig.
Ja.
Und das wäre genauso, wenn einer mal beim Yoga-Lehrer war, der das jetzt nicht gut gemacht hat und sagt, nee, Yoga mache ich nicht, das kenne ich schon. Ne?
Ja.
So. Also, das ist das eine. Und ja, und Satsang heißt ja Begegnen in Wahrheit. Und häufig merke ich in vielen Satsangs, diversen Satsang-Leitern, dass das nicht der Fall ist, dass das da gar nicht passiert, sondern dass da eher irgendwie Belehrungen passieren und eine Schüler-Meister-Bindung passiert, wo die Lehrer oder die Meister die Schüler in irgendeiner Form an sich binden.
Also das Unterstützen sozusagen.
Quasi das Unterstützen, das der Schüler sucht und ihn gar nicht dabei unterstützen, dass die Suche endet. Da passiert sehr schnell so eine Abhängigkeit.
Ja.
Und dann gibt es bei vielen auch diesen sogenannten Missbrauch. Und, und von daher würde ich mich gerne da ein bisschen rausziehen aus diesem allgemeinen Satsang.
Ja, ich habe diesen Eindruck so ein bisschen auch von Osho zum Beispiel gehabt. Einerseits Sachen, die der gesagt hat, finde ich unheimlich gut, ja, manche, aber andererseits war auch, was daraus geworden ist, die Leute, die dann da gearbeitet haben bei ihm und er ist mit dem Rolls-Royce rumgefahren, das sind auch so Sachen, wo ich dann so ein Fragezeichen habe, so ein bisschen, weil das, ich will mal sagen, ich könnte das jetzt nicht so Jünger beschäftigen und dann mit einem Rolls-Royce da rumfahren. Obwohl auch einige der Schüler meinen, dass das auch so ein bisschen eigentlich ein Versuch von ihm war, die Absurdität darzustellen und sich darüber lustig zu machen, nur dass es einige nicht gemerkt haben, dass das so ein kleiner Schelm sozusagen war. Aber das ist eine interessante Sache. Man sieht das. Man sieht bei manchen, dass es offensichtlich eigentlich eher, dass es so ein bisschen mehr wirkt wie der Meister und seine Schüler, und bei anderen wirkt es dann nicht wirklich so. Und dann gibt es noch das, wo man nicht direkt hundertprozentig sagen kann, dass der Satsang der oder so sich zum Meister macht, aber dennoch die Leute sich so ein bisschen eher wie Schüler scharen. Dass der ganze Aufbau, wie das aussieht, dann ein bisschen mehr darauf so wirkt, dann. Also da gibt es die verschiedensten Nuancen, meine ich einfach nur. Ja, und du...
Ja, und dann ist es oft so, ja, der Meister hat gesagt, so und so ist es, und dann wird es geglaubt und nicht hinterfragt. Und
das ist ja dann eher schon eine Religion fast,
ja.
als das, was jenseits von Konzerten ist. Ne? Ja. Tja. Na gut, also wie gesagt, du weißt darauf hin, dass das kann eine, das kann, das, das hilft, das steht der Befreiung eher oder dem, dem Erkennen des Freiseins im Wege, wenn diese Bindung geschieht, sogar noch gefördert wird, vielleicht durch den Satsang-Lehrer.
Wenn, wenn diese Idee entsteht, dass der Satsang-Lehrer der Verantwortliche fürs Erwachen ist.
Hm. Ja.
Also, und das, das spielen eben viele Lehrer, ja? Dass sie die Power haben, irgendwie die Transformation zu bewirken oder sowas. Ne? Und, das ist, und wenn wir Sucher sind, wenn wir die Erleuchtung suchen, und da scheint es so zu sein, da ist einer, durch den kann ich das erreichen, dann sind wir Opfer. Ja?
Ja. Ja?
Dann sind wir so leicht manipulierbar und und es gibt Suchende, das ist wie, wie Suchen, ja, da steckt ja eine Sucht dahinter. Ja. Und wir wissen ja, was Junkies machen, damit sie ihre Sucht befriedigen
können. Und dann ist der Satsang ja sozusagen der, der Dealer oder der Stoff selbst fast schon, ne, weil was er sagt, ist Gesetz.
Ja.
Und dann ziehe ich mir mal wieder die neuesten Zitate von meinem Meister rein oder so.
Ja.
Oh je. Ja.
Ja, und ich bin eher dafür oder fördere eher, dass ich eher lieber Fragen stelle an Menschen, die zu mir kommen mit Fragen, damit das Erkennen in ihnen selbst geschieht.
Du weißt darauf hin praktisch, der wahre Guru ist bereits in dir drin, der findest du nicht außerhalb von dir, sondern ganz im Gegenteil.
Genau.
Oder du findest ihn innerhalb und außerhalb, also überall.
Genau, das, was, was gesucht wird, ja, darauf kommt es an, um zu bemerken, das ist hier.
Das ist hier.
Ja.
Gut, super, dann kommen wir doch gleich zu, dazu, dass ich gelesen habe auf deiner Website, dass du Essenzheilung anbietest.
Ja.
Es würde mich echt interessieren, was darunter zu verstehen ist und wie du da vorgehst, aber vielleicht das eins nach dem anderen. Also, was du darunter verstehst, unter Essenzheilung.
Essenzheilung ist sehr ähnlich wie Satsang. Und die Essenz ist das, was hier niemals abwesend ist. Und wenn, wenn wir bewussten Zugang dazu bekommen, dann können wir was erleben oder was bemerken, was vollkommen heil ist. Die Essenz selbst.
Mhm.
Und die Essenz hat eine enorme Heilkapazität, wenn wir das bewusst anzapfen, sage ich mal. Ne? Und bei der Essenzheilung mache ich gar nichts anderes als mir der Essenz bewusst zu sein und einfach in dieser Präsenz mit den Menschen, die dann zu mir kommen, zu sein. Dann kriegen sie auch eine Berührung an den Schultern oder am Kopf. Aber es ist jetzt keine Energieübertragung. Es wird auch nicht die Essenz geheilt und es wird auch keine Essenz benutzt, um...
Ja, ich dachte mir schon, wenn Essenz an sich vollkommen ist, muss die ja nicht geheilt werden. Das ist eigentlich nur so ein Begriff, den du benutzt, um...
Genau.
Wo du dann praktisch durch deine, also wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, durch deine Anwesenheit und durch dein Handauflegen oder wie auch immer, eigentlich eher schaust, dass der andere das in sich selbst entdeckt. Und vielleicht, das ist ja auch so, wir sind ja auch gegenseitig Spiegel. Du erscheinst in mir, ich erscheine in dir und dass ich in dir erscheine, die Idee erscheint wiederum in mir und so. Das ist also alles, dass du das ausstrahlst, ja, dass das möglich sozusagen ist, dass er reflektieren kann und selber in dem anderen, in Anführungsstrichen, jetzt dann vielleicht dadurch bewusster wird. Dadurch, dass du eben nicht die Geschichten förderst und so weiter, sondern mit, einfach mit dem Bewusstsein der Essenz den anderen der Raum, gemeinsamer Raum geteilt wird. Hm. So in diese Richtung scheint mir das zu gehen.
Ja, genau. Und die Berührung ist letztendlich nur so ein Wellness-Effekt, könnte man sagen.
Ja.
Ist aber manchmal schön, wenn man Berührung spürt, ohne dass da jemand was will oder sondern einfach nur da ist.
Ne? Das hat auch den Effekt des Fühlens, des Unterstützenwerdens sozusagen. Ich habe jetzt noch ein kleines Zitat von dir, von deiner Website, da steht: Heilung geschieht durch Essenz. Der Heiler ist die Kontaktperson. Er heilt nicht. Also das heißt, der Heiler selber ist praktisch nicht derjenige, der heilt, sondern die Essenz ist diejenige, die heilt. Und der Heiler ist sozusagen nur ein Mittel wie ein Zahnrad, eher als wie der ausführende Heiler das Ding, was heilt, als sehr wie ein Zahnrad in dieser Heilung sozusagen.
Ja, oder? Genau. Das ist das Medium sozusagen. Ne?
Ja. Naja, gut. Du bietest auch Somatic Experiencing an für Leute, die unter Traumata leiden. Was genau hat es damit auf sich? Ist das auch so ähnlich?
Ne, das ist wieder ein bisschen anders. Somatic Experiencing ist so eine Therapieform letztendlich, die Peter Levine entwickelt hat. Und Peter hat entdeckt, dass Traumata oder traumatische Erfahrungen gespeichert sind in unserem Nervensystem. Und ich bin irgendwann auf diese Methode gekommen, weil ich habe bemerkt, so ich konnte easy im Frieden ruhen oder in der Stille sein und habe spielerisch leicht immer den Zugang zu dem, was ich wirklich bin. Und merkte aber in Beziehung mit Menschen oder besonders in intimen Beziehungen, da tauchen Situationen auf, die mein System es auf einmal nicht mehr erlaubt haben, in diesem Frieden zu ruhen.
Oh.
Und das macht mich neugierig. Was ist das? Was ist da los? Und nach, ich habe dann auch die neuesten Hirnforschungssachen gelesen und mich da informiert und stellte eben fest, dass das sehr deckungsgleich ist mit dem, was wir eigentlich im Satsang entdecken. Da ist keiner, da ist niemand da, der hier irgendwas macht. Aber das hat mich jetzt auch nicht weiter befriedigt. Und irgendwann bin ich auf Trauma gekommen.
Mhm.
Und auch Isaac hatte dann auf einmal auch in seinen Satzungen schon mehr davon gesprochen. Anfangs machte mich das ein bisschen skeptisch. Wieso spricht er jetzt also von Trauma? Und es hatte auf einmal, hatte ich so ein Gefühl, es kriegt jetzt so einen therapeutischen Touch.
Mhm.
Aber dann habe ich selber mal ein, zwei Sitzungen genommen in Somatic Experiencing und merkte auf einmal, wow, das hat echt einen tiefen Impact gehabt, einen starken Einfluss auf, also da wurde was sehr tief gesehen und auf einmal merkte ich, ja, das will ich lernen. Und habe dann die Ausbildung gemacht und habe Somatic Experiencing gelernt. Und das hilft mir auch im Satsang zum Beispiel, Menschen besser zu lesen. Ja, was geben die mir gerade für eine Botschaft? Was wollen die eigentlich wirklich? Können die gerade das aushalten? Ja, wenn wir so einen sehr präsenten Augenkontakt haben oder ist es also einfach zu lesen, was geben die mir gerade für eine Botschaft? Ja, und das dann auch zu hören und anzuwenden und zu benutzen.
Hat das so ein bisschen was mit Körpersprache zu tun, oder wie?
Das hat mit Körpersprache zu tun, mit Atmung, mit dem ganzen Gesichtsausdruck. Und oftmals so ist es ja so, wenn unser Leben bedroht ist, ne, dann haben wir quasi nicht viele Möglichkeiten. Ja. Wir können entweder versuchen zu kämpfen, zu flüchten oder so zu tun, als wären wir nicht da, mit Todstellreflex. Ja, das ist quasi das, was alle Nervensysteme in allen Lebewesen gemeinsam haben.
Mhm.
Und wir als Menschen können quasi noch dissoziieren, können sozusagen abspalten von dieser Erfahrung hier jetzt. Und diese Vorgänge, die, wenn das passiert, kann ich das einfach jetzt durch diese Ausbildung besser lesen, was mir vorher nicht möglich war.
Mhm.
und kann dann in Einzelgesprächen dann eben auch oder Einzelsitzungen mit damit gut arbeiten.
Darauf eingehen
und quasi mit Menschen an Traumata arbeiten, dass da eine Lösung passiert.
Schön. Also da, du kannst wirklich Leuten gezielt, die Traumata haben, anbieten, sozusagen da eine Möglichkeit zu bieten, wo vielleicht eine Heilung geschehen kann, wenn du so willst, oder eine Verbesserung dieser Traumata.
Ja, um da nochmal zurückzugehen, was ich anfangs gesagt habe, wenn dann bei mir dieses passiert ist, wenn, was weiß ich, meine Partnerin in einem bestimmten Stimmlage gesprochen hat, spannte sich mein System irgendwie an, ging sofort in diesen Einfriermechanismus. Ja? Okay. Und dann war ich nicht mehr wirklich adäquat handlungsfähig, sozusagen. Okay. Und merkte dann, klar, wenn das System hier in einem Zustand von Bedrohung ist, dann kann es eigentlich gar nicht mehr meditieren. Weil dann geht es hier ums Überleben. Ne? Das heißt, dann geht der Zugang zu dem, was ich wirklich bin, weil da bewusst den Zugang zu haben, ist ja das, was Meditation ist letztendlich. Das ist gar nicht möglich, weil hier dieses System jetzt versucht zu überleben. Es kann jetzt nicht meditieren und gucken, wie schön ist es hier jetzt in diesem Moment, sondern es will hier weg. Und ja, und letztendlich sind wir aber alle hier, wir kommen hier nicht weg. Und wenn man dann merken kann, dass es hier und jetzt alles in Ordnung ist, dann ist es wieder sehr ähnlich mit dem, was wir im Satsang machen.
So.
Und man kann aber eben diese psychologischen Aspekte noch mit einbeziehen.
Ja. Ja, ist interessant. Bei mir war das eher so, dass ich dass es jetzt eine Zeit lang irgendwie schwierig schien, so von wegen, oh, da läuft was schief oder so. Aber eher so sozusagen sich dann sozusagen so ein Frieden mit dem Unfrieden oder dass ab und zu mal Stress oder Streit ist, so gelegt hat und seitdem ist eigentlich kein Problem damit mehr, dass es halt mal meditativer wirkt und nochmal weniger oder so weiter. Es ist eigentlich ein Ausdruck des Lebens, aber da ist halt nicht wirklich so ein, Hilfe, jetzt ist das weg, sondern dass es dieser Wechsel gibt zwischen, dass es mal mehr da oder mal nicht oder mal weniger da ist. Okay, ist halt, das hat und dadurch, das hat sich gelegt und dann seitdem war das kein Problem mehr. Das Einzige, was mir ist manchmal wichtig ist, ist dann doch zu gucken, dass dann irgendwie etwas, was dann die Beziehung schwierig machen kann, wie Wut und so weiter, dass das nicht unbedingt dem anderen entgegengepfeffert wird oder sowas, sondern weil das ist dann schwierig, wenn irgendwelche Sachen gesagt werden, die dann nicht mehr zurückgenommen werden können.
Ja,
in der Hinsicht ist das schon gut, wenn es dann doch auch eine Anspannung, eine Entspannung, also diese Anspannung auch in der Entspannung des meditativen, der Essenz, des Seins oder wie auch immer geschehen kann. Das kann ja auch gesehen werden, dass sogar das natürlich wie alles erscheint in dem, was wir sind, wenn du so willst.
Das kann man so sehen, das ist auch so, es erscheint alles in dem, was wir sind. Und trotzdem gibt es hier ja menschliche Eigenschaften, die sind einfach da, die können wir auch nicht, brauchen wir auch gar nicht verleugnen. Und da kann Verletzung passieren. Und klar, in dem, was in der Essenz, die ist natürlich niemals verletzt.
Ja, klar.
Aber hier gibt es diese Organismen, ne? Und wenn ich hier diesem Organismus jetzt irgendwie ständig sage, du bist ein Arschloch.
Ja, das ne? Ist schon.
Und wir leben zusammen in einer intimen Beziehung,
ja.
dann
oder auch
das ist schon sehr gestört.
Mitglieder in einer Wohnunggemeinschaft, wie bei mir.
Oder so.
Ja, da habe ich auch gemerkt, da kannst du noch so sehr meditativ in der Regel sein, dass das kann verletzen oder das kann zumindest sich problematisch anfühlen. Denn doch, dass das, wenn das dauerhaft vor allen Dingen mal ist, vielleicht ist das ja nicht so schlimm, aber wenn das sich häuft, dann.
Genau.
Und es ist auch Blödsinn, dann so sagen, nein, das ist ja alles gar nichts, die Essenz wird ja nie berührt, das gehört zu diesem normalen Darstellung des Lebens, ja, dass man dann vielleicht auch mal sagt, nee, die richtige Lösung ist dann wohl eher vielleicht sogar in eine andere Wohnung zu ziehen oder den Partner oder vielleicht den Abstand vom Partner zu haben oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Das kann ja auch Flucht sein sonst. Ne? So, nein, es gibt es ja gar nicht. Die Essenz ist nie berührt davon. Aber andererseits muss ich auch sagen, dass ich es manchmal schade finde, dass Menschen, die gar darüber nichts wissen, also keinen Zugang haben zu denen, dass die Essenz nicht berührt wird, dass die dann, wenn man Streit hat, das sehr also persönlich nehmen und einen dann erstmal nicht mehr sprechen wollen und während man selber eigentlich am liebsten eigentlich sagen würde, das war's und jetzt würde ich lieber eine Klarheit haben und eigentlich brauchen, da ist nicht wirklich, ich wollte dir nicht wehtun und sowas, aber da wird es halt auf der anderen Stelle nur als Person gesehen und wird dran festgehalten an dieser Geschichte, die aufgetaucht ist. Und es ist schade, dass da das Loslassen schwer ist. Oder andersherum ist es umso schöner, dass Loslassen möglich ist und von selbst geschieht, wenn, wenn das klar ist.
Das stimmt. Manchmal kann man halt sehen, dass das Gegenüber, was jetzt gerade nicht loslassen kann, dann kann man sehen, dass es auch nur ein Überlebensmechanismus ist. Ein früh sich angelegte Überlebensstrategie. Ne? Und wenn wir das sehen können, dann kann man damit im Mitgefühl sein. Ne?
Ja, ja, ach so, ja. Eine Überlebensstrategie, das ist interessant. Eine Überlebensstrategie, auch dann, wenn zum Beispiel, so als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir oder mit jemand anderem gestritten hätte, ich sage jetzt mal jemand anderem, weil bei dir wäre das vielleicht anders, und der, wie gesagt, dann aber nein, ich will jetzt, das tat mir weh, was du gesagt hast, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und du sagst eigentlich, es tut mir leid und ich will dich eigentlich gar nicht persönlich verletzen. Ich war einfach nur wütend, die Wut war einfach nur so stark. Aber bei dem anderen ist trotzdem, dass man etwas gesagt hat, was welche, die Worte, die man persönlich nehmen kann, festgehalten werden. Und gesagt, nein, das will ich nicht. Ist das dann auch eine Überlebensstrategie, kann man sagen?
Genau, weil das viel tiefer ist, ja. Dieses, es tut mir leid oder ich entschuldige mich oder ich wollte das nicht. Das ist eine schöne Geste und auch sehr wichtig, dass es tatsächlich passiert. Ne? Aber das bleibt eher so auf dem kognitiven Bereich und das Trauma an sich ist in einer viel tieferen Ebene. Das ist eher auf der Zellebene. Ne? Und da passiert das Überleben wollen. Ne? So dass dann quasi schon ganz früh gelernt wurde, wenn ich mich da abspalte, dann kann ich überleben. Ne? Mhm. Weil wir früher als kleine Kinder oder noch während wir Embryos waren oder so, hatten wir ja gar keine Möglichkeit zu kämpfen oder flüchten. Wir konnten nur einfrieren und um zu überleben und dann gewisse Überlebenstechniken anwenden. Ne?
Ja.
Und das passiert auf so einer tiefen Ebene. Wir können zwar hören, unserem Gegenüber tut es leid, aber auf einer viel tieferen Ebene ist irgendwas angetriggert, das muss hier weg. Es muss überleben.
So, ich musste mal ganz kurz das Gerät nochmal aufladen, deswegen haben wir es jetzt ein kleines bisschen später, nach ein bisschen frische Luft geschnappt und jetzt geht es nochmal in die letzte Runde.
Okay.
So, also auf deiner Website steht auch was von Sprays, feinstofflichen Sprays. Kannst du dazu mal was sagen?
Ja, da kann ich ein bisschen was dazu sagen. Es sind Sachen, die habe ich kennengelernt im Dezember letzten Jahres. Kam eine Freundin zu mir und hat mich gefragt, ob ich das schon mal gesehen habe oder ob ich das kenne und drückt mir so ein kleines Fläschchen in die Hand. Sag ich, was ist das? Und dann sagt sie, ja, so ein Spray. Das sprüht man sich mal hier hinten auf den Atlas und oben auf den Kopf und dann an irgendeine Stelle, wo du vielleicht Schmerzen hast und dann guck mal, was passiert. Sag ich, oh ja, mach ich. Hab gerade Rückenschmerzen. Probiere ich mal aus. Hab das gemacht und sprühte mir dann noch auf dem unteren Rücken und merkte sofort, dass es eine ganz tolle Wirkung hat. Und ich bin ganz begeistert von diesen Sprays. Das hat ein ungarischer Wissenschaftler entwickelt und ist eine neue Art von Medizin. Und ja, ich würde mich freuen, wenn das wirklich viele Leute kennenlernen. Es ist wirklich ein schönes Präparat, was einfach gut tut. Und wer da, wenn du oder sonst jemand, der das jetzt hört, Fragen dazu hat, da kann ich gerne anrufen. Hier kann ich natürlich nicht so viel erzählen darüber. Aber im direkten Gespräch kann ich dir einfach einige Sachen und Erfahrungsberichte gerne erzählen. Es ist wirklich wie so ein kleines Wundermittel.
Okay, ja, dann brauchen wir dich ja nur anschreiben, dann kannst du noch ein bisschen mehr ins Detail gehen.
Genau. Oder anrufen, am liebsten anrufen und direkt miteinander sprechen.
Okay, auf deiner Website befindet sich auch das Angebot zum Paar-Coaching.
Ja.
Und wie läuft das ab? Kannst du darüber auch noch ein bisschen was erzählen, was du da anbietest?
Ja, es gibt ja viele Menschen, die in Beziehung leben, als Paare, und da Schwierigkeiten haben. Entweder nicht wissen, ob sie oder wie sie ihre Partnerschaft oder Beziehung weiterleben können, dass sie Spaß und Freude macht. Oder ist es besser, sich zu trennen? Und da bin ich einfach da oder mache das mit meiner Partnerin auch zusammen, dass wir mal die Sachen ein bisschen aufdröseln und sozusagen ein bisschen auch als Übersetzer funktionieren, ne? Weil ganz schnell ist es bei Paaren so, der eine sagt was, das wird aber irgendwie falsch aufgenommen und erzeugt dann eine Reaktion, die beide eigentlich gar nicht wollen. Und wenn man dann mal so einen Dritten dazwischen hat, der kann dann oft hilfreich sein für die Paare, um zu gucken, was ist da eigentlich wirklich los. Das ist jetzt gar nichts mit Satsang in dem Sinne zu tun, ist aber trotzdem auch immer noch im Background auf jeden Fall da, weil die meisten Menschen, die mich aufsuchen, sowieso auch mich im Satsang sehen oder kennenlernen.
Und da hast du dann erlebt, dass du dann ein paar Paaren praktisch mit deiner Lebenspartnerin so ein bisschen helfen konntest, ein paar so Knoten vielleicht aufzulösen, ein paar Sachen vielleicht dann ein bisschen miteinander dann ruhiger und liebevoller angehen kann oder verständnisvoller.
Genau. Oder wenn dann tatsächlich klar war, nee, eigentlich sind schon so viele Verletzungen passiert, dass wir gar nicht mehr weiter miteinander in der Paar-Situation leben können, dass dann eine Trennung vollzogen wurde, die aber so stattfand, dass sie für beide Teile okay war und dass man da friedlich miteinander umgehen konnte und sich trotzdem noch unterstützt, auch wenn es zur Trennung kommt.
Ja, das ist ja was wirklich Besonderes, wenn man sich in Freundschaft trennen kann. Oder vielleicht sogar eine Freundschaft noch hat danach, wer weiß.
Ja.
Ich finde das immer sehr schade, wenn der, den man so geliebt hat, dann derjenige ist, den man total hasst. Das ist, finde ich, meistens sehr schade, wie sowas stattfindet.
Sehr schade, ja.
Ja.
Und das findet ja häufig wirklich statt und das ist eigentlich sehr schmerzhaft.
Und es scheint mehr die Regel zu sein als das andere.
Ja.
Wenn ich schätzen würde. Ja, naja, das ist ja super. Naja, stehen dann nicht auch Essenz oder Art weiter auch in und eine gute Partnerschaft in Beziehung? Gibt es nicht auch Paare, bei denen du das mit reinbringst, mit der Nachricht des Art weiter oder der Essenz, wo das dann hilfreich ist für die Beziehung?
Absolut. Absolut, ja, wenn also gesehen werden kann, dass hier nicht wirklich ein individuell Handelnder ist oder zwei individuell Handelnde, sondern dass hier einfach Muster ablaufen, Verhaltensmuster oder sonstige Muster, die da einfach passieren, dann kann es sehr hilfreich sein. Und wenn das klar gesehen wird, dass hier Abläufe sind, die keiner von uns macht, oder auch nicht mal einer von uns wirklich will, dann kann das sehr hilfreich sein. Und wenn ich den Aspekt zeigen kann in ein paar Coachings, ist das natürlich hilfreich für beide, weil dann viel mehr Annahme passieren kann.
Ja, gut. Und dann schaue ich mal weiter. Ich muss mal ganz kurz das Blatt hier blättern. Kannst du mir erklären, was ein Retreat ist und was da passiert? Denn auch diese bietest du an. Das Ding ist, dass ich das jetzt mittlerweile weiß, aber ich hatte eine lange Zeit, wo ich wusste wohl, was ein Satsang ist oder so, aber mir unter einem Retreat nichts vorstellen konnte. Aber vielleicht kannst du dazu kurz noch ein paar Erläuterungen geben.
Ja, gern. Ja, Retreat ist ja ein Wort aus dem Englischen, heißt einfach nur Rückzug. Und wir ziehen uns sozusagen zurück an einen Ort, wo wir ungestört sind. Meistens ist es ein Seminarhaus, wo unsere Gruppe alleine da ist. Und dann sind die Retreats entweder für 7 Tage oder für 5 Tage oder nur für 3 Tage, je nachdem, was man eben bucht und was man möchte. Und das Schöne in den Retreats ist, dass wir eine Gruppe sind, die von Anfang bis Ende zusammen ist und zusammen erforscht. Das heißt, die Tiefe der Satsangs vergrößert sich ganz schnell.
Oh, man lernt sich auch ein bisschen kennen.
Man lernt sich kennen, aber meistens sind das Silent Retreats. Man lernt sich also eher in Stille kennen.
Ist auch besonders, ne?
Ist sehr besonders. Und dann haben wir quasi in diesen Retreats mindestens 2 Satsangs am Tag, manchmal auch 3.
Da wird dann aber gesprochen?
In den Satsangs wird gesprochen, okay. Ganz normal. Ja,
das dürfen die Leute noch Fragen stellen oder darf nur der Satsangsprecher sprechen?
Nein, nein, die Leute dürfen ganz normal ihre Fragen stellen oder sagen, womit sie Schwierigkeiten haben, um das tiefer zu erforschen. Also ganz normale Satsangs. Mhm. Und nur die Zeit außerhalb der Satsangs, da ist die Einladung sozusagen still zu sein. Also wir essen zusammen in Stille oder wir gehen.
Darf man dann sagen, gib mir mal das Salz, das ist erlaubt, sowas?
Absolut.
Solche funktionellen kleinen Dinge, okay, gut.
Genau. Ist aber kein Vipassana-Retreat, in dem man sich nicht angucken darf oder gar keine.
Sowas gibt's?
Gibt es auch, ja.
Vipassana?
Das ist buddhistische.
Nicht anschauen Artikel. Darf.
Ja.
Das klingt ja krass.
Genau, es gibt also Retreats, Vipassana-Retreats, wo die Teilnehmer nicht mal irgendwie ein Buch lesen dürfen oder Musik hören sollen oder einfach, wo sie sich wirklich nur auf ihren Atem und ihr Sein fokussieren. Und das ist in diesen Retreats überhaupt nicht so. Es geht bei mir immer ums Genießen.
Das klingt ja richtig schön. Hm.
Ja. Und wie kann ich Genuss finden? Und die Stille ist letztendlich nur eine Einladung, dass wir nicht so in unsere Gewohnheiten gehen, weil wir oft im sozialen Miteinander quasi ganz schnell in diese Muster reinfallen, gefallen zu wollen, gut sein zu müssen und Dinge nicht so gut spüren und erleben können. Und deswegen ist die Stille eine schöne Einladung. Und dann kann man auch ganz schnell sehen, welche inneren Prozesse stattfinden, zum Beispiel Leute zu bewerten oder zu beurteilen oder zu verurteilen. Das geht dann so schnell und man sieht auf einmal, wie das alles automatisch abläuft.
Ja, man kann das erschreckend sein, vielleicht für jemanden, der sich sonst keine Gedanken drum macht, und dann zu sehen, wie automatisch auch Abwertung vielleicht passiert oder sowas. Oder Voreingenommenheit oder sowas.
Genau.
Was hältst du denn von Meditation? Meinst du, das kann hilfreich sein, um seine Essenz zu erkennen? Oder siehst du das als hinderlich? Oder hast du da gar keine Meinung zu, weil das nicht dein Ding ist? Oder wie auch immer?
Also Meditation ist ja auch eine Definitionssache letztendlich. Was heißt eigentlich Meditation? Also wenn ich meditiere, um irgendwie erleuchtet zu werden oder zu erwachen, dann würde ich sagen, spar dir die Zeit. Ne? aber es kann sein, dass Meditation hilft, um einfach ein bisschen fokussierter zu sein oder nicht so abgelenkt zu sein von den Gedanken oder von den Strukturen, die meinem System jetzt nicht wirklich gut tun.
Ja, der Verstand kann dabei so ein bisschen runterfahren. Das ist schon,
ne? Genau, und das kann für viele Leute hilfreich sein. Ich würde also keinem sagen, hör auf zu meditieren oder meditiere auf jeden Fall oder so. Aber Meditation ist eben auch wirklich Definitionssache. Was heißt das eigentlich? Für mich ist Meditation gewahr zu sein, wer ich bin. Ne? Und das kann man 24 Stunden am Tag und das 7 Tage die Woche machen. Ganz spielerisch. Und da muss ich nicht irgendwelche Umstände erschaffen, um in dieser Meditation zu sein. Da kann ich sogar dabei mit dir sprechen oder Fernsehen gucken oder Tischtennis spielen oder schlafen.
Gut. Ist denn tiefes Leiden Voraussetzung, damit das Erwachen geschehen kann, wenn man so will? Also was wir als Erwachen bezeichnen? Die Einsicht in die Essenz oder was zum Besten zu sagen?
Ja, es sieht fast so aus, ne? Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt stimmt. Aber es scheint so zu sein, dass Leiden uns eher dazu zwingt, aufzuwachen. Und Leiden will man eigentlich nicht wirklich. Und wenn das Leiden schlimm genug ist, dann sind wir oft dann auch mal bereit, die Blickrichtung zu wechseln. Aber ich würde nicht sagen, dass es Voraussetzung ist, um zu erkennen, wer wir wirklich sind.
Ja.
Aber es ist so wie, es gibt ja dieses schöne Bild, ne, wenn man träumt und der Traum ist schön, ne, dann will man oft gar nicht aufwachen. Und wenn der Traum ein Albtraum ist, dann ist die einzige Chance, da rauszukommen, wirklich aufzuwachen. Ne? Und so könnte man das vielleicht auch übersetzen mit dem Leiden.
Ja.
Wenn es wirklich wie ein Albtraum sich anfühlt, dann will man einfach aufwachen.
Ja, also der Traum, wenn man so will, eine Person zu sein, kann ja sehr schön sein, aber wenn es dann nur noch Stress bereitet oder man Selbstmord denkt oder man denkt, man müsste einem bestimmten Bild entsprechen, um gut oder richtig zu sein, dann kann schon passieren, dass sich vielleicht was so eine andere Möglichkeit öffnet, als ich bringe mich um oder so.
Ja.
Weil das ja auf eine ganze Menge Irrtümer auch basiert, oder die also zu ernst, zu wahrgenommene Gedanken, für buchstäblich gehaltene Gedanken. Wobei man ja schon sagen muss, dass unsere Gesellschaft, wenn man sich umschaut, Werbung und so weiter, das alles die Person ja sehr, sehr stark im Mittelpunkt stellt, fördert, diese Sicht getrennt und für sich allein stehend und sich beweisen müssend zu sein.
Und immer gut gelaunt und nie traurig. Und
ja, Werbung lebt ja sogar davon, du bist nicht genug, aber du bist genug, wenn, und dann verknüpfe ich das mit dieses Sinnbild mit einem Produkt.
Ja, genau.
So funktioniert das.
Genau.
So wollen wir uns das vormachen.
Ja.
Und das kann ja auch sehr interessant sein, aber es ist echt gut, das ist echt wichtig, das zu durchschauen, finde ich. Gerade in dieser, doch sehr auf, würde ich mal sagen, materiellen Gütern basierende westliche Gesellschaft.
Ja, so ist das wohl. Aber Erwachen ist natürlich auch so eine Sache, ne? Also das ist ja auch eine Definition.
Ja.
Was heißt das überhaupt, Erwachen?
Ja.
Ne?
Ja.
Und wer erwacht und...
Ja. Ja, natürlich.
Also ich bin auch immer ganz skeptisch, wenn Leute sagen, ich bin erwacht oder, oder das Erwachen ist mir geschehen oder.
Wir haben ja schon gesagt, dass wir sozusagen die Muster, wir geschehen von selbst und so, wenn du so willst. Aber es gibt Leute, die haben Angst, wenn sie diese Nachricht hören, dass sie allen Ehrgeiz verlieren, wenn sie denn tatsächlich irgendwie in Betracht ziehen, dass alles auf eine Art von selbst passiert und dann da vielleicht noch eine Angst davor ist, sich da einfallen zu lassen, was ja gewisserweise verständlich ist, aber würdest du das denn bejahen? Ja, das stimmt auch, man verliert jeden Ehrgeiz, es hat alles keine Bedeutung mehr, weil ja schon alles super ist oder so. Also Leute haben einfach Angst davor, nur noch rumzusitzen und
es kann passieren, ist genauso wie es auch nicht passieren kann. Also oder nur noch rumsitzen kann auch passieren, wenn überhaupt kein Erwachen passiert.
Ja.
Also auch das ist ein Ablauf, der einfach passiert. Wenn jemand auf einmal nur noch rumsitzt, dann sitzt er nur noch rum. Und wenn jemand ehrgeizig ist und ehrgeizig bleibt und noch ehrgeiziger wird, kann auch das geschehen.
Ja, wobei ich denke, wenn dann jemand irgendwie tatsächlich in der Ecke kauert oder so und denkt, oh, es hat alles keinen Sinn, es passiert alles von selber, das ist ja schrecklich, so nach dem Motto, und jetzt hat mein Leben ist ja völlig sinnlos oder so weiter, dann ist das immer noch sehr stark, trotzdem noch diese Idee von, das Leben passiert mir, im Speziellen vielleicht auf eine Art. Und wenn wirklich klar ist, worauf hingewiesen wird, glaube ich, macht es weniger Grund zur Pein, zur psychologischen Pein, würde ich sagen.
Ja, es ist bei jedem verschieden. Ne? Also man kann es so allgemein, glaube ich, gar nicht sagen. Ne? Was für mich sich damals sehr befreiend angefühlt hat, als das Erleben da war, dass es alles nur ein Ablauf ist hier. Das kann für andere Menschen sehr beängstigend sein. Ne? Und das ja. kann man auch keinen wirklich nehmen. Ne?
Ja.
Was ich immer wieder hilfreich finde, ist den Menschen direkt hier und jetzt zu fragen, ist denn hier jetzt in diesem Moment gerade irgendwas, was dich bedroht?
Mhm.
Und dann kann derjenige vielleicht sagen, ja, es fühlt sich so an, als ist hier was bedrohlich. Aber wenn du dann wirklich mal hier diesen Moment abcheckst, dann kannst du vielleicht bemerken, nö, hier ist gar nichts Bedrohliches, ich kann auf einmal diesen Moment genießen. Ne? Und mehr als diesen Moment können wir ja sowieso nicht erleben.
Ja, das ist die letzte Geschichte, die man vielleicht noch erzählen kann. Man sitzt auf Stuhl. Und da in der Regel findet man eigentlich nicht wirklich so ein Problem. Es sei denn, es ist äußerst selten, dass einem gerade jemand zufälligerweise mit einem Messer an der Kehle steht im wirklichen Leben, so wenn man seine psychologischen Ängste durchlebt.
Ja, ist mir tatsächlich sogar passiert mal.
Oh, mit dem Messer an der Kehle?
Ja.
Oh Gott.
Ja, also fast an der Kehle, aber er stand zumindest schon mal mit dem Messer neben mir und wollte mich jetzt umbringen unbedingt.
Aber nicht aus dem Grund, weil der erschüttert war über das, was du erzählt hast im Satz sagen, oder?
Nicht unbedingt nur deswegen, aber auch. Und er wollte wirklich gucken, ob das stimmt. Aber der Grund war eigentlich, dass seine Freundin sich in mich verliebt hatte und ich mich auch in sie. Und dann irgendwann war seine einzige, für ihn damals sah es so aus, wie er da rauskommen könnte, wäre, wenn er mich eben umbringt. Und wir haben uns dann dafür auch verabredet und ich bin dann zu ihm gekommen und habe dann gesagt, ja, dann mal los. Aber es ist nicht passiert, weil ich wusste, dass es nicht passiert. Und das war eine sehr abgefahrene Erfahrung. Ich war mir sicher, dass das, was passiert oder passieren wird, sowieso passieren wird.
Okay. Und da hat er dann zuerst zum Messer gegriffen und hat sich das dann anders überlegt?
Mehrmals in diesem, wir waren vielleicht 2 Stunden oder sowas zusammen. Ich kann mich noch erinnern, er kam dann irgendwann mal bei mir geklingelt und so und hat gesagt, wenn ich dich irgendwo erwische, ich bringe dich um und so. Und Und dann haben wir uns irgendwo getroffen und so, und dann haben wir uns verabredet, dass wir mal miteinander reden. Und dann haben mir noch andere Leute gesagt, Mensch, bist du wahnsinnig, geh doch, trefft euch nicht bei dem, ja, der ist im Kopf größer als du und er ist viel stärker und so weiter. Und ihr habt gerade vom Horoskop beide so Aspekte, er könnte gerade umbringen, du könntest gerade umgebracht werden.
Toll,
und dann habe ich den nochmal getroffen und habe gesagt, Mensch, wollen wir uns nicht lieber an einem neutralen Platz treffen? Dann hat er gesagt, mir ist es vollkommen egal, wo ich dich umbringe. Dann habe ich gesagt, ja, dann können wir uns auch bei dir treffen.
Oh, okay, was? Wow, ganz schön mutig. Okay, und wie ist das geendet dann? Das würde ich gerne noch wissen.
So,
ich glaube, ja, okay, aber ich meine, hat er irgendwas dazu kommentiert, dass er dich doch nicht umbringt? Oder hat er einfach nur gesagt, nee.
Ich weiß auch nicht genau, wie es für ihn passiert ist. Auf jeden Fall ist es nicht passiert, wie man ja offensichtlich
sieht. Aber es muss einen Punkt gegeben haben, wo er dann praktisch dich wieder zur Tür geleitet hat oder
gesagt
hat, du kannst gehen.
Genau, genau. Ich habe dann gesagt, so, ich gehe jetzt. Mir reicht es jetzt dann auch. Ne? Und ich habe dann auch eben gesagt, guck, das sind ja zwei Menschen, die da zusammenkommen. Ne? Und ich habe ja vorher auch mit ihm gesprochen. Ich habe ja vorher ihm gesagt, so, das und das ist der Fall. Wie gehen wir damit um? Was machen wir? Ne? Also ich war ganz offen mit ihm. Ich habe ihn nicht hintergangen oder irgendwas. Ne?
Wow.
Aber der Schmerz war natürlich da. Und,
ja.
Und das kann ich auch nachvollziehen.
Ja.
Aber irgendwie ist es passiert, dass er mich dann hat gehen lassen, ohne mich umzubringen.
Gut, so.
Wir haben uns auch nochmal 3 Jahre später irgendwo wieder getroffen und bei einem Freund, und haben dann zusammengesessen. Und dann saß er auch da und hat gesagt, ah, ich hätte dich doch abmurksen sollen damals. Also das war sehr schmerzhaft für ihn.
Ja, kann ich gut verstehen.
Ich auch.
Ich wurde auch mal, wenn du so willst, wo ich dachte, dass das so ein, also ich wurde auch nur betrogen, wenn du so willst, und das war sehr schmerzhaft und hat lange Zeit gebraucht, bis der Schmerz weg war. Aber es war halt jetzt im Besitz denken, muss ich sagen.
Es war in dem Sinne eben kein Betrug, weil
wir
haben das gemerkt, dass da eine Anziehung ist, und ich habe das sofort mit ihm angesprochen. Und habe ihm auch gesagt, wenn er jetzt mir sagt, dass das bei ihm alles super und toll in Ordnung ist, dass ich mich dann da zurückziehe.
Ja, okay. Na, da ist es ja Glück gehabt sozusagen, dass das nicht doch sich entpuppt hat als jemand, der dann die falsche Entscheidung trifft. Und so will. Okay, also ich schätze mal, du bist auch der ist ja sehr in deiner Essenz geblieben, in der Anwesenheit dann, oder? Als sehr bewusst der Essenz in der Anwesenheit des Menschen, schätze ich mal.
Ja. Ja. Mir gibt sogar keine andere Wahl, als damit in Verbindung zu sein.
Ja. Ich habe das auch erlebt, gerade wenn mich Leute dann richtig anschreien, kommt interessanterweise oft dann, dass es gerade dann besonders stark in der Verbindung ist. Und dann mich überrascht immer, dass gerade solche Sachen, die mir, wenn ich sie in einem Kino sehe oder so, wo ich denke mir, da hätte ich voll die Angst, dass gar keine Angst da war. Es war gar keine Angst da. Das war schon 2-3 Situationen, wo mich dann jemand wirklich so bedrohlich, genau auf die Nasenspitze, ich mach dich fertig und so. Und es war keine Angst da. Es war irgendeine Sicherheit, Gefühl von Sicherheit da. Es war spannend. Diese Erfahrung hatte ich nämlich nie, bevor ich mich beschäftigt habe mit Essenz und so. Naja, okay, dann wollen wir mal das Interview so ein bisschen zum Ende kommen, und hier kommt die letzte Frage. Also wenn ein dir bekannter und geliebter Mensch, der jetzt diese Sache mit der Essenz du erzählst, jetzt nicht kennt, aber offen ist und zu dir gehen sollte und dich verzweifelt fragt, ja, Gaia, mir geht's schreckliches Leben, ich bin so unglücklich so oft, was kann ich tun, damit mein Leben erfüllter wird? Was schätzt du, würdest du so, was glaubst du, kommt jetzt gerade bei dir hoch, was du dann in dem Fall sagen würdest oder raten würdest? Also
ich würde wahrscheinlich ihm vorschlagen, direkt hier und jetzt das zu entdecken, was schon erfüllt ist. Und wenn das sein oder ihr Interesse erwängt, dann könnten wir erstmal gucken, was steht dem im Wege. Und wir könnten gucken, ob das wahr ist, ob es wirklich im Weg steht. Und und häufig passiert dann auch so eine kurze Verschiebung der Aufmerksamkeit. Das ist ja letztendlich alles das, was passieren kann. Ja? Entweder kommt unsere Aufmerksamkeit zum Frieden oder nicht. Und wenn es entdeckt werden kann, dann wird zumindest mal entdeckt, oh wow, das gibt's. Egal wie meine Umstände gerade sind. Ja? Weil meistens denkt ja derjenige, meine Lebensumstände sind gerade so schlimm,
dass Frieden nicht möglich ist.
Oder Erfüllung nicht möglich ist.
Ja.
Und auf einmal kann entdeckt werden, die Lebensumstände sind vollkommen egal. Und klar lässt es sich natürlich leichter den Zugang dazu finden, wenn die Lebensumstände nicht so schlimm sind. Oder es lässt sich leichter darin ruhen. Aber es stimmt auch nicht unbedingt. Also ich habe Menschen getroffen, die so schlimme Lebensumstände hatten, die sozusagen schon totgeweiht waren und die Verschiebung stattfinden konnte und die sind einfach so präsent in mir und jetzt. Zumindest die restlichen Tage noch leben konnten. Oder Wochen.
Ja, ich würde sagen, das ist schon eine Art, ich würde schon sagen, es ist ein Glück, wenn, wie manche sagen ja auch, nennen es ja auch, jetzt vergesse ich das, nicht Demut, sondern
Hingabe?
Dankbarkeit. Sagen, es ist Gnade, wenn das passiert, auf eine Art.
Das ist es. Das ist es wirklich, weil entweder wird es gesehen oder nicht.
Ja.
Also so simpel oder so einfach ist es wirklich. Und wir können nichts tun, dass wir es sehen. Und wenn wir es gesehen haben, können wir nichts dagegen tun.
Das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Ich danke dir herzlichst, Gaia, für dieses schöne Gespräch.
Ich danke dir auch, ja, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
Ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt hier in Berlin.
Ja, danke schön. Dir auch.
Wird doch ein bisschen dauern.